Ich glaube, Susanne, wir haben es geschafft, oder? Also es ist, der Film ist unglaublich divers und die gesellschaftliche Abbildung ist vollkommen gegeben.
Ist perfekt.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit Eugene Jahr und Susanne Braun vom Indie-Film-Talk. Als Kooperationspartner unserer neuen Ausstellung Neue Stimmen, deutsches Kino seit 2000, die noch bis Februar 2025 zu sehen ist, geben die beiden in einer kleinen Podcast-Serie Einblicke in die deutsche Filmbranche und sprechen über Bedingungen und Herausforderungen der deutschen Filmproduktion. Hallo Eugene und Susanne.
Hi.
Hallo, hey.
Vielleicht erzählt ihr erstmal, wie es überhaupt zu der Zusammenarbeit mit der Ausstellung Neue Stimmen kam, die ja die Diversität des deutschen Filmschaffens seit 2000 beleuchtet. Wie ging das los?
Das ist eine schöne Frage, Susanne. Ich würde einfach mal übernehmen, um diese Frage
Mach
zu beantworten.
Weil erzähl es, alles.
Genau, ich glaube, es fing Mitte 2013 an mit einer Anfrage von eurer Seite in dem Fall, wo es darum ging, dass ihr diese Ausstellung plant und ihr gerne Filmschaffende mit einladen wollt, ins Gespräch zu gehen für diese Ausstellung. Da war ich Teil einer Gruppe mit Vero Rodovic und das ist eine Regisseurin und Drehbuchautorin Sunyu Choi, wo wir eben gemeinsam mit euch uns hingesetzt haben, uns die Ausstellung angeschaut haben und geschaut haben, wie schaffen wir es denn, den deutschen Film 20 Jahre, jetzt sind ja fast 24 Jahre deutscher Film, in eine Ausstellung zu packen. Ja, das war schon spannend und schwierig und interessant, aber auch auf der anderen Seite. Und da natürlich auch nochmal einen diversen Blick auf die deutsche Filmlandschaft mal zu werfen über diese Zeit. Und durch diese Zusammenarbeit kam dann auch die Idee, wollen wir das vielleicht ein wenig weitertragen, diese Idee, und das Thema vielleicht auch nochmal in unserem Podcast ausbreiten und ja, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Vielleicht noch mit tieferen Gesprächen, weil wir auch so viele Gespräche geführt haben. Wir hatten nämlich, ich zähle gar nicht so viel. Genau, und so kam dann die Idee, dass wir dann halt gesagt haben, ja, das lasst uns das ausweiten, die Gespräche. Und lass uns das in ein Podcast-Format hinzuziehen. Und dann habe ich Susanne gefragt, habe gefragt, hey, hast du auch Bock darauf? Und dann hat sie gesagt, ja, unbedingt.
Welcher Ort wäre der bessere, als der Indie-Film-Talk-Podcast genau über die Filmszene zu sprechen und auch mal eine Reihe aufzumachen, die ja spezielle Gebiete nochmal anspricht, auffängt? Natürlich kann man nie eine Vollständigkeit abbilden, aber man kann Facetten zeigen, die vielleicht bisher noch nicht so präsent sind in den Köpfen unseres Publikums. Mhm.
2023 war das, glaube ich, ne? Du hattest, glaube ich, aus Versehen 2013 gesagt, aber ist ja egal. Ist ja nichts weiter schlimm.
Lange Arbeit gewesen.
Genau. Die Podcasts, die ihr jetzt aufgenommen habt, die hängen doch auch mit den Videoaufnahmen, die in der Ausstellung zu sehen sind, zusammen. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch was sagen.
Genau. Sehr gerne.
Ja.
Willst du?
Ja, ich kann ja gerne mal anfangen. Also, es ging halt auch darum zu schauen, welche Stimmen sind präsent eigentlich aus den letzten 20 Jahren oder welche sind auch gerade so am Kommen und sind jetzt hochaktuell. Und da auch einfach zu sagen, man braucht die verschiedenen Stimmen, auch der verschiedenen Departments, weil häufig hängt es ja an den großen Dreien, Drehbuch, Regie, Produktion, aber durchaus ist es ja einfach extrem spannend zu gucken, was machen eigentlich die anderen Departments und was gibt's vielleicht auch noch für Gruppen, die noch nicht so präsent sind in unserem Filmbereich. Und da waren wir einfach im ganz engen Austausch mit dem Team vom DFF und haben darüber gesprochen, wen wollen wir eigentlich vor dem Mikro und vor der Kamera sitzen haben. Und sind da tief in unser Netzwerk gegangen. Und andererseits hatte ich aber auch das Gefühl, das ist irgendwie ein einfaches, so viel, wie wir einfach mit dem Indie-Film-Talk auch schon gemacht haben, dort auch Menschen nochmal anzufragen und zu sagen, hey, wir haben jetzt eine ganz spannende Ausstellung und möchten euch da gerne mit eurer Geschichte oder eurer Erfahrung oder eurer Meinung hinsetzen, eurem Statement. Habt ihr nicht Lust dazu? Und so hat sich das Stück für Stück entwickelt und letztlich gedreht haben wir vor der Berlinale, glaube ich, oder während der Berlinale. Zur Berlinale, genau. Und hatten da die Möglichkeit, in einem sehr, sehr schönen kleinen Kino zu drehen, wo du, glaube ich, noch mal mehr zuweist. Ich hänge nämlich gerade mit dem Namen des Kinos, was so schön ist und auch einfach eine sehr spezielle Geschichte hat.
Ja, genau, Cinema Transtopia hieß das Kino, wo wir gedreht haben. Und genau, es war zur Berlinale. Jeder, der sich mit der Filmbranche so ein bisschen auskennt, weiß, dass zur Berlinale die meisten Leute an einem Ort zu finden sind, nämlich in Berlin. Und das haben wir natürlich so ein bisschen ausgenutzt, um die Leute zusammenzukriegen. Ne? Um da wirklich die Leute dann auch, wo die dann ein bisschen Zeit mitgebracht haben, eine Stunde ins Gespräch zu gehen mit uns. Oder am Ende waren es 45 Minuten, um da nochmal in die Tiefe zu gehen mit ihren Erfahrungen in der Branche. Und die uns zu teilen.
Am Ende habt ihr dann für die 4 Podcasts ja wahrscheinlich bestimmte Gesprächspartner ausgesucht. Wer sind die und welche Themen beleuchtet ihr?
Ich kann gerne mal mit den Themen anfangen, dann kann man sozusagen vom Großen ins Kleine gehen. Also wir haben bei den 4 Folgen geht es natürlich immer um den deutschen Film heute. Beginnt mit der Frage nach der Wahrnehmung, also wie nehmen wir eigentlich den deutschen Film wahr? Wo hat er uns das erste Mal richtig überrascht, geprägt oder inspiriert? Und in der 2. Folge geht es dann eher um den Weg zum Film, also welche Möglichkeiten bieten sich national, um überhaupt an den Film heranzutreten. Und klar gibt es Filmschulen und dann gibt es noch Autodidakten, die eher andere Wege für sich finden, ans Filmset zu kommen oder ans Filme machen. Oder es gibt auch beispielsweise die selbstorganisierte Filmschule, die Filmarche, über die wir auch kurz sprechen werden. Genau, und dann ist es auch wichtig zu schauen, welche Rolle spielen eigentlich Festivals und Förderungen, um Menschen zum Film zu bringen oder eben auch gerade den Nachwuchs nach vorne zu bringen, den Filmnachwuchs? In der 3. Folge machen wir dann wieder den Blick etwas weiter und schauen, wie werden wir eigentlich national und international wahrgenommen? Ich glaube, das ist mit so der schwierigste Twist zu verstehen, wie uns eigentlich auch andere sehen. Und den Abschluss der Reihe macht dann Folge 4, wo wir auf die Zukunft des deutschen Films schauen. Also was sind Wünsche und auch Nöte der Branche selbst? Was nehmen wir aus den letzten 20 Jahren deutscher Film mit und was wollen wir auch anders machen?
Ja, genau. Und ich würde lustigerweise die 3. Folge, die du gerade angesprochen hast, als schwierig in dem Sinne, wie uns andere sehen. Ich würde diese anderen ja auch als uns bezeichnen. Ne? Also wir sind ja die anderen auch. Ja. Also wir sind ja auch die ZuschauerInnen, die gleichzeitig auch in diese Kinos gehen. Und da nochmal zu sehen, wie sehen wir uns eigentlich selber? Schauen wir unsere Sachen eigentlich selber? Das ist ja nochmal super spannend gewesen. Genau, wir haben insgesamt mit über 30 Gästen gesprochen, zum Teil halt dann vor Ort bei der Berlinale und zum Teil dann auch im Nachhinein online oder eben auch mit den Leuten halt direkt im Studio. Und ein paar Gäste, ich muss ja nicht gleich alle verraten, aber ein paar Gäste, die wir auf jeden Fall im Podcast hatten, waren zum Beispiel Produzentin Frauke Kolbmüller. Sie kennt ihr wahrscheinlich über den Film Systemsprenger, den sie mit umgesetzt hat. Dann Anna Schöppe, die Geschäftsführerin von Hessenfilmen, die sollten auch die Menschen in Hessen wahrscheinlich auch gut kennen. Dann haben wir noch die liebe Lena Kettner, sie ist von Pandora Film, sie arbeitet dort im Marketing oder Marketing Management und ist gleichzeitig auch als Kulturflüsterin sehr weit bekannt. Wir haben natürlich den Bogen auch ein bisschen weiter gefasst, wie wir schon angesprochen haben mit der 3. Folge. Wir wollten unbedingt auch den Blick so ein bisschen zum Publikum wenden und sagen, wie nimmt denn eigentlich das Publikum uns wahr und haben deswegen auch hier mal die KritikerInnen mitgefragt, die halt so ein bisschen die Schnittstelle sind zwischen Publikum und den Filmschaffenden, um einfach mal ihre Wahrnehmung zum deutschen Film halt mal uns mitzuteilen. Und da haben wir zum Beispiel Robert Hofmann eingeladen oder Mimo Jeftic, er ist Regisseur, Redakteur und produziert verschiedene Fernsehbeiträge.
Thema deutscher Film. Was ist eigentlich der deutsche Film? Was kennzeichnet ihn? Gibt es ihn überhaupt, den deutschen Film? Oder ist der Chor der Stimmen, die da wirken und zu hören sind, viel zu gemischt, um überhaupt den deutschen Film auszumachen? Was sind da eure Erkenntnisse?
Also gerade aus der Branche war, glaube ich, das, was am schnellsten kam, die Verbindung zur Berliner Schule. Oder auch große Komödienerfolge wie Der Schuh des Manitou von Michael Bullig-Herbig. Aber wenn man den Gästen erstmal so ein bisschen Zeit lässt, noch ein bisschen tiefer zu gehen, auch in den Erinnerungen zu graben oder was vielleicht auch aktuell gerade passiert, dann kamen da auch ganz schnell Filmschätze hoch, die vielleicht nicht sofort da sind. Die innere Sicherheit von Christian Petzold. Dann gab es aber auch solche Filme wie Crazy, Sommersturm, Sonnenallee. Jetzt natürlich das Lehrerzimmer, was auch natürlich gerade groß geworden ist. Und es gibt immer so diesen Sprung, glaube ich, zwischen Arthouse und Komödie. der sehr stark gemacht wird.
Ich glaube, das ist auch eine schwierige Folge für uns gewesen, weil einfach, ich glaube, es ist auch nicht so einfach, sehr vielschichtiges Thema, ne? Was wirklich jetzt, wie wir wirklich den deutschen Film wahrnehmen, auch wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich von Individuum zu Individuum. Eine schöne Aussage, die wir mit eingebaut haben in die Folge, ist so vielleicht dieses, wenn man sie jetzt faktisch betrachtet, haben wir mit German Films gesprochen, die kümmern sich um die Sichtbarkeit des deutschen Films im Ausland. Und Simone Baumann meinte in dem Gespräch, ein deutscher Film ist, wenn man es so betrachtet, ein majoritär in Deutschland finanzierter Film. Das ist natürlich jetzt nicht sehr emotional, aber das ist schon mal eine Bezeichnung, mit der man arbeiten konnte. Aber das war, wie gesagt, noch nicht die Antwort auf die Frage. Und ich glaube, ich will es nicht verraten, aber ich weiß gar nicht, ob wir am Ende wirklich eine Antwort auf diese Frage gefunden haben.
Ich glaube, dass wir auf jeden Fall so einen Blumenstrauß aufmachen, beginnend von tatsächlich erstmal so dieses, ja, Berliner Schule, ist das nicht doch auch manchmal ein bisschen eckig, kantig, schwierig zu, naja, aber eigentlich Filme, die mich persönlich geprägt haben, waren der und das und dieses und jenes. Und dann halt auch nochmal auf die Fakten, wie du gerade sagst, ein bisschen auch bezogen. Naja, also wenn wir mal drauf gucken, die Eckdaten von einem deutschen Film sind, wenn wir das und das haben oder so und so viel produzieren in Deutschland. Mhm.
Ja, ein zweites wichtiges Thema, das ihr euch vorgenommen habt, sind ja, wie wird man überhaupt Filmemacherin heutzutage? Welche Rolle spielen Festivals und Filmhochschulen dabei? Ist es heute viel leichter als noch Ende des 20. Jahrhunderts, selber Filme zu drehen? Was habt ihr da rausgefunden?
Also da bräuchte man jetzt auch erstmal Zahlen, um zu schauen, wie viele Bewerberinnen hat es damals gegeben und heute und wie viele sind danach durch Festivalserfolge überhaupt erst bekannt geworden oder wie viele davon waren Autodidakten. Das ist tatsächlich schwer mit Zahlen zu belegen, das ist häufig dann doch eher so eine Wahrnehmung der Branche. Was wir aber festhalten konnten, ist, dass gerade Nachwuchsfestivals, wie beispielsweise das Filmfestival Max-Ophüls-Preis, tolle experimentierfreudige Debüts zeigen können und dass der Nachwuchs den Mut und die Sensibilität mitbringt, wichtige Geschichten auch neuartig zu erzählen. Also egal, ob sie aus der Filmschule kommen oder ob sie ohne Filmschule ans Festival gekommen sind mit einem Film, Kurzfilm, Mittellangfilm oder ein Spielfilm oder Dokumentarfilm, dass da tatsächlich nochmal eine ganz andere Kraft des Geschichteerzählens auch da ist und auch auf Festivals, unabhängig von Nachwuchsfilmfestivals, der Nachwuchsfilm auch häufig ein Joker ist. Also sozusagen, es bleibt so ein bisschen die Frage offen, wie Menschen, die schon etabliert sind in der Filmbranche, den Nachwuchs auch wirklich die Hand reichen. Also wie gut ist da auch unsere Verbindung, dass wir die Menschen, die an den Film kommen, auf welchen Wegen auch immer, wie nehmen wir die auf in der Branche und welche Möglichkeiten haben die, sich auch zu etablieren, unabhängig davon, welches Geschlecht oder welche Herkunft, welche Identität da eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass wir da auch rausgehört haben, da gibt es schon einige Sachen, die mitgegeben werden oder die ausprobiert werden, aber da geht auch noch mehr in der Branche.
Ja, das stimmt. Und es gibt halt auf jeden Fall nicht den Weg in die Branche. Ich glaube, das ist auch so, was wir...
Es ist nicht leichter geworden.
Genau, das ist nicht unbedingt leichter und es ist auch nicht ein geradliniger Weg bei vielen gewesen in die Branche, zumindest in den Gesprächen, die wir geführt haben. Das heißt, man merkt schon, dass der Weg über den autodidaktischen Weg oder auch die Filmschule haben beide ihre Vor- und Nachteile und die haben versucht, auch so ein bisschen in den Gesprächen herauszukristallisieren, was da die Vor- und Nachteile sind. Und wie die einzelnen Individuen da den Weg gefunden haben zum Film. Ich glaube aber, genau wie gerade gesagt, also der Weg ist nicht leichter geworden. Die Digitalisierung hat es vielleicht für viele etwas mehr Möglichkeiten geboten, weil halt einfach, es ist nicht mehr so teuer, erstmal reinzukommen. Man kann einfach ein Handy nehmen, eine Kamera nehmen und losdrehen. Aber natürlich, um das zu perfektionieren, um das weiter auszubauen, um das Netzwerk aufzubauen etc., ab dann kommen dann halt hier wieder die Hürden ins Spiel und die Zugänge, die manchmal auch wieder fehlen, für viele Filmschaffende in die Branche.
Ja, dann kommen wir doch mal dazu, wie steht der deutsche Film in der Öffentlichkeit da, sowohl international als auch national? So weit ist es damit nicht her, oder?
Naja, der deutsche Film, es gibt ja diesen Ausspruch für den deutschen Film, ist der ganz gut. Der ist immer noch da. Ich glaube, der ist noch nicht weg, auch jetzt besonders national gesehen. Und das ist auch auf jeden Fall etwas, woran die Branche zu arbeiten hat. Zumindest haben wir auch das Gefühl in den Gesprächen, dass das immer wieder hervorkam, dass man das Gefühl hat, dass wir manchmal so ein wenig an dem Publikum vorbei inszenieren und das Publikum da gar nicht mitnehmen können. Gibt aber auch beide Seiten. Es gibt auch da ist mal die Frage, was denn der deutsche Film für einen ist und welcher Film denn eigentlich am Ende sichtbar ist. Wenn wir da wieder zu dem Entertainment-Film gucken, der scheint ja dann doch gesehen zu werden. Ne? Mhm. Da gibt es ja viele Beispiele. Schuh des Manitou als erfolgreichster deutscher Film zum Beispiel ist ein Film, der ja schon beim Publikum irgendwie angekommen ist. Und da versuchen wir so ein bisschen zu schauen, woran das liegt, dass der Film nicht so ganz beim Publikum vielleicht ankommt. Oder ist das überhaupt so? Das ist erstmal die erste Frage wahrscheinlich, um dann weiterzuschauen, was müssen wir vielleicht tun, um oder mehr Möglichkeiten zu schaffen, halt den Film oder den Kinofilm insbesondere für das Publikum halt interessanter zu machen.
Ja, oder dass Filme wie Systemsprenger letztlich ja auch erstmal einen weiten Weg hatten und eine ungewöhnliche Geschichte von Anfang an erzählen wollten, die nicht von allen Seiten sofort begrüßt wurde, sondern da auch erstmal sich durchkämpfen mussten gegen solche Aussagen, ja, für welches Publikum soll dieser Film denn sein?
Ist der deutsche Film nicht vielleicht besser, als man denkt?
Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall. Und dass es letztlich viele Perlen einfach nicht an die breite Masse schaffen. Also häufig, weil auch die Vertriebswege nicht von Anfang an mitgedacht werden oder mitgerechnet werden. Und weil, wenn wir jetzt auch gerade auf die Kinos beispielsweise gucken, da auch eine große Notlage ist. Also inwiefern rentiert sich das für einen Kinoinhaber eben einen Blockbuster zu programmieren im Gegensatz zu einem etwas kleineren Arthouse-Film oder über kurz- und mittellange Filme brauchen wir ja gar nicht reden. Also und da sind ja auch einfach ganz, ganz spannende experimentelle Erzählweisen und Geschichten, die da erzählt werden über verschiedene Mikrokosmen, die auf der Strecke bleiben oder letztendlich nur festivalintern gezeigt werden, aber nicht den großen Weg schaffen zum Publikum über die Festivalszene hinaus. Und ich glaube, das ist dann doch ein sehr starkes Publikum. Und an sich denke ich, wir haben beides. Wir haben Talente, Nachwuchs, wir haben Filmschaffende, die tolle Filme produzieren. Und wir haben auch das Publikum, was man solch einer Experimentierfreude auch zutrauen kann. Es braucht halt aber auch den Mut von Sendern oder Kinos, neue Programme zu setzen. Und neue Sehgewohnheiten dadurch auch mitzugestalten. Also sei es, dass man sagt, vielleicht weichen ja doch mal bestimmte 2015 Programme und es werden Nachwuchsfilme gezeigt oder man traut sich in Kinos zu sagen, okay, wir zeigen jetzt bestimmte Reihen epochenartig oder Regie an Regisseuren oder bestimmten Menschen gebunden, als das zu zeigen, was jede Woche neu reinkommt.
Ich glaube, der Mut zum Nachwuchs ist auch, genau was du gerade ansprichst, besonders wichtig. Also das haben wir auch immer wieder gemerkt, dass oft das fehlt. Das heißt, wir haben sehr viele Perlen, die du ansprichst, gerade in den Filmfestivals, die besonders stark da laufen und auch sehr erfolgreich laufen. Die finden aber dann den Weg nicht ins Kino. Die finden dann den Weg nicht ins Fernsehen am Ende. Oder vielleicht sogar noch ins Fernsehen, aber dann nicht ins Kino, ins große Kino. Und das ist etwas, woran wir als deutsche Filmbranche einfach arbeiten müssen. Da diesen Mut, solche Nachwuchstalente aufzubauen, mitzunehmen, aufzubauen, weiterzuführen. Und das fehlt sehr oft noch. Und deswegen vielleicht auch, vielleicht kommt auch daher dann auch dieser Gedanke von, der deutsche Film ist nicht so gut oder nicht so spannend, weil dann doch nur ein Teil des deutschen Films wirklich dann beim Publikum ankommt und der Rest gar nicht gesehen wird.
Und ist der deutsche Film in den vergangenen 20 Jahren denn tatsächlich diverser geworden? Das ist ja ein großes Thema der Ausstellung. Und wenn ja, wie schlägt sich das nieder? In den Stories vor allem, beim Casting oder wo kann ich Diversität erkennen im deutschen Kino?
Ich glaube, Susanne, wir haben es geschafft, oder? Also der Film ist unglaublich divers und die gesellschaftliche Abbildung ist vollkommen gegeben.
Ist perfekt. auch hier bräuchte es wieder Zahlen, die entweder noch nicht da sind oder die Initiativen sind noch zu jung, um auf einen längeren Zeitraum zurückzublicken. Es gibt ja einmal die Initiative Vielfalt im Film, aber auch die Malisa-Stiftung, die sich damit ja auch beschäftigt. Und es ist auf jeden Fall sichtbar, dass das Thema präsent ist, so viel erstmal, und dass daran gearbeitet wird, dass die jeweiligen marginalisierten Gruppen unterrepräsentiert sind oder stereotypenhaft immer wieder mit denselben Rollen versehen werden und dadurch bestimmte negative Denkmuster oder Vorurteile aufrechterhalten werden. Was aber bisher in der Filmbranche eben passiert ist, ist eben genau der Einsatz von Diversity-Checklisten oder Guidelines.
In den letzten Jahren, ne?
Nutzung von genau. Ja, ja, absolut. Nutzung von sogenannten Sensitivity-Readerinnen. Und das Wichtigste, es gibt halt eben die Diskussion darüber, was diese Guidelines bewirken, vor und hinter der Kamera. Spoiler, also nicht alle sind dafür. Also es gibt auch hier immer wieder Diskussionen, was wird mir hier vorgeschrieben, wieso muss ich diese Checklisten machen, nutzt das was? Und ganz, ganz viele nutzen sie aber und zeigen den anderen, es geht. Und es gibt Möglichkeiten, das zu verwenden, um einfach auch zu schauen, das mit seiner eigenen Wahrnehmung abzugleichen. Also wie gut arbeitet man selbst eigentlich divers? Ich glaube, wir denken von uns selbst schnell immer, dass wir alles richtig machen. Und wenn wir dann aber mal so eine Schablone in die Hand bekommen, haben wir vielleicht auch, wenn wir offen für den Prozess sind, die Möglichkeit, uns da auch weiterzuentwickeln und diversere Geschichten auch zuzulassen. Genau.
Also, wir sind definitiv nicht divers genug und wir sind, also mein kleiner Witzel am Anfang ist natürlich nicht korrekt. genau, das heißt, wir haben noch einiges zu tun und das, von was Susanne gerade spricht, ist das, was in den letzten Jahren passiert ist, also 2-3 Jahre her, dass es eine Diversity-Checklist gibt in manchen Regionen, in manchen Filmförderregionen. Und dass wir überhaupt davon sprechen, auch das sind so Sachen, die jetzt in den letzten Jahren passieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht zu einem Trendthema verkommt. Das heißt, ach, das war mal ein Thema, spannend, jetzt haben wir ein bisschen was gemacht. Na gut, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, das ist gar nicht mehr so spannend. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir alle dran arbeiten müssen, dass es nicht ein Trendthema ist, sondern dass es wirklich am Ende sich festsetzt, dass eine diverse Filmkultur das widerspiegelt, was wir in der Gesellschaft sehen und was wir auch sehen wollen, und das auch dann hervorheben können mit genau Kinofilmen, die das leben. Das zeigen uns Filmprojekte aus anderen Ländern, das zeigen uns Filmprojekte aus den Staaten. Da haben wir auch so ein bisschen den Druck herbekommen, ne, dass wir da viel mehr machen müssen, um da mithalten zu können. Und das müssen wir jetzt weitertragen. Und das ist auch etwas, was wir in den Gesprächen immer wieder gemerkt haben in dieser Reihe.
Ja, denn letztlich bekommen wir dadurch ja auch eben die Zuschauerinnen, die uns vielleicht noch fehlen, die sich eben nicht repräsentiert fühlen in dem bisherigen deutschen Film. Und da geht es dann nicht nur darum, dass man für dieses Zielpublikum schreibt oder die bisher eben noch nicht sich gesehen fühlen, sondern dass diese Personen auch hinter die Kamera kommen, um ihre Geschichten mitzuerzählen.
Jetzt aber von der Ausstellung her gedacht, die ja sagt, wir gucken uns mal an, was in den letzten 20 oder 24 Jahren los war. Wie divers ist der deutsche Film? Was ist da eure Wahrnehmung, dass die Welt noch nicht perfekt ist? Das hast du, Eugenia, am Anfang gleich ironisch festgestellt. Aber wo ist der deutsche Film dann doch diverser geworden? Was ist zu beobachten und wie schlägt sich das nieder? Also wo beobachtet ihr gelungene Diversität im deutschen Film?
Also ich kann nur subjektiv antworten darauf. Also subjektive Wahrnehmung dazu ist auf jeden Fall, dass in dem Serienbereich, wir reden ja sehr stark vom Kinofilm, deswegen fliegt der so ein bisschen raus, dass im Serienbereich und im Fernsehen mehr passiert als im Kinofilm. Also einfach die Zugänge da stärker sind, auch durch den Serienboom, den wir in den letzten Jahren hatten, dass einfach viel mehr produziert wurde, viel mehr international gedacht wurde. Netflix ist eine internationale Firma, die versucht, hier Filme zu machen und Serien zu machen, dementsprechend auch die Guidelines da mehr herrschten. Aber dass wir, wenn wir jetzt ins deutsche Kino schauen, also deutscher Kinofilm, würde ich sagen, jetzt wieder das, was jetzt ins Publikum ausgetragen wird, ne? Ich rede jetzt nicht von dem Festivalfilm, vom Erstlingswerk, da ist noch nicht sehr viel zu sehen und es ist leider immer noch sehr, sehr wenig und die FilmmacherInnen mussten bis jetzt immer noch sehr stark kämpfen, wenn sie einen Film, wo es in irgendeiner Art von diverse Thematik anspricht oder einen diversen Cast haben etc., muss das immer wieder angesprochen werden und immer wieder verteidigt werden, weil dann doch immer wieder die Frage kommt, wer soll das sehen, wer soll dafür ins Kino gehen. Und das ist leider noch nicht im Kino so richtig angekommen, meiner Meinung nach.
Ich glaube, ein gutes Beispiel ist da auch Nico, wo Sarah Fassilat natürlich auch in der Produktion mit dabei war, was an sich ein Film war, der dann total für seine Verhältnisse sehr stark nach vorne gekommen ist, aber es unfassbar schwer hatte, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, diesen Film zu produzieren. Also eine sehr divers aufgestellte Geschichte von einer jungen Frau, die angegriffen wird auf offener Straße aufgrund ihrer Herkunft und sich da aber im wahrsten Sinne des Wortes rausboxt. Und ich glaube, der Film hat sich auch rausgeboxt aus seiner Nische, um nach vorne zu kommen.
Und ich glaube, ist es auch okay, das sehr kritisch zu sehen. Also ich glaube, auch da dürfen wir das mal kritisch sehen und dann halt gemeinsam mal schauen, was sollen wir tun, dass es sich ändert. Ne? Und ich glaube, das ist so, wenn man natürlich das ein bisschen weich hält und sagt, ja, naja, wir machen ja schon was, es passiert was, es ist zwar ein guter Ansatz erstmal, ein bisschen stärkend, ne, aber gleichzeitig müssen wir das auch kritisch sehen, dass noch viel zu wenig passiert und wir da wirklich einen Fokus drauf legen, weil Diversität spricht ja, wir gehen ja, wenn wir über Diversität sprechen, geht es ja dann meistens um die ethnische Herkunft, aber es geht ja auch um Geschlechtergerechtigkeit, ne? Es geht um Gleichberechtigung, Inklusion von behinderten Menschen zum Beispiel in Filmen. Und das sind alles Teile, wenn es um Diversität geht. Und da müssen wir extrem viel dran arbeiten, um da eine Veränderung zu schaffen.
Was ich persönlich auch ganz subjektiv sehr auffallend finde, ist, dass es unter den deutschen RegisseurInnen, also jetzt, ich sage jetzt mal in den Nachwuchsgenerationen, wahnsinnig viele Frauen gibt. Ist das auch eure Erkenntnis und schlägt sich das in der Art der Geschichten nieder, die erzählt werden?
Also es werden auf jeden Fall mehr Geschichten produziert mit einem eher weiblichen Blick und auch mehr Regisseurinnen, die da präsent sind, gerade eben aus der jungen Generation. Aber wenn ich überlege, dass an Filmhochschulen, gerade in den Departments Regie, häufig die Geschlechter recht gleich verteilt sind, aber die Frauen nach ihrem Abschluss und ihrem Debütfilm kaum noch einen zweiten oder manchmal einen zweiten, aber eigentlich keinen dritten Film mehr produzieren, da sind denn, ich glaube, von den Zahlen her sind das irgendwie nur noch 38%, zum Beispiel von den Produzentinnen, die von dem Beruf überhaupt leben können. Also es dünnt sich dann immer weiter aus nach oben. Und diese Freiberuflichkeit ist für viele Frauen gerade eben unfassbar schwer, das immer noch irgendwie in Einklang zu bringen, gerade wenn es um das Thema Familie geht. Und ich denke, es könnten eigentlich noch viel mehr Frauen mit ihrer Perspektive diese Filmwelt bereichern. Aber wie in vielen anderen Branchen, auch hier gibt es eine fehlende Chancengerechtigkeit der Geschlechter. Also der Bundesverband Regie hat beim Diversitätsbericht untersucht, wie denn die Beteiligung von Regisseurinnen in Kino- und Fernsehproduktionen ist. Und hier stagniert die Zahl tatsächlich zwischen 20% und 30% von Frauen, die Regie führten oder das Drehbuch schrieben. Und das heißt, da gibt es irgendwo so eine gläserne Decke, die wir noch nicht durchbrechen. Aber es gibt, und da sind zum Beispiel Festivals ein unfassbarer Gatekeeper und natürlich aber auch Kritiker und Kritikerinnen. Das Filmfestival Max-Ophüls-Preis hat, glaube ich, vor 5 Jahren gesagt, wir machen 50-50. Unser ganzes Programm wird zu 50% von Frauen in den Head-Offs sein, die Filme, die gezeigt werden, und 50% Männer. Also haben versucht, sich da stark anzunähern und haben auch es für eine Festivalausgabe, so meine ich, das stringent durchgezogen. Und das war auf jeden Fall so ein Eye-Opener, dass diese Filme da sind und dass man dann auch einfach ein total toll durchmischtes Programm hat.
Hat der deutsche Film aus eurer Sicht eine Zukunft, auch international betrachtet?
Ich würde sagen, nee, ne?
Ich würde sagen, wir hören jetzt auf.
Nachdem die Reihe raus ist, ist Schluss mit dem deutschen Film.
Das war's. Das ist unser letztes Goodie und dann gehen wir.
Nee, natürlich nicht. Nee, also der deutsche Film hat natürlich eine Zukunft. Und ich glaube, am Ende sind diese Probleme, die wir ansprechen, sind ja auch eher Chancen. Ja, die man halt wieder nutzen kann, und um dann halt wieder vielleicht neu zu gestalten, neu zu erfinden, neu zu entwickeln. Weil am Ende, wir reden von Geschichten, wir wollen überrascht werden vom Kino, wir wollen neue Geschichten haben. Da haben wir haben jetzt theoretisch hier so eine Spielwiese, die da liegt, die und die Leute auch, die da sind, die halt sagen, die gerade an dieser Spielwiese vorbeilaufen und einfach sagen, hey, wenn ihr was für mich habt, bietet uns Sachen. Und das ist das, was der Film bieten kann. Er kann halt neue Geschichten erzählen, er kann gesellschaftliche Themen aufgreifen, die schwer zugänglich sind. Und das sollten wir jetzt, glaube ich, einfach uns mitnehmen und das umsetzen in unserem Projekt. Deswegen, ich sehe nicht, dass der deutsche Film am Ende ist oder weg ist. Das Kino allgemein ist im Wandel. Ich glaube, das sehen wir alle. Ich glaube, da kann man nicht drüber hinwegsehen. Aber umso mehr müssen wir, glaube ich, erst recht, weil wir halt auch immer in Konkurrenz stehen zu anderen Medien, die es aktuell gibt, müssen wir dafür kämpfen, dass es diesen Ort und den Kinofilm und den deutschen Kinofilm am Ende noch gibt. Oder was sagst du, Susanne?
Ja, wir sollten den Wandel abnehmen und auf der Welle surfen. Und das war jetzt gerade so ein bisschen so ein negativer Touch, so wie wenig Frauen es irgendwie nach vorne schaffen oder dass da immer noch so eine gläserne Decke ist. Aber dennoch, finde ich, will ich nochmal unterstreichen, dass gerade Filme von Frauen im Verhältnis mehr Filmpreise erhalten und da ein extremes Potenzial ist, dass wir auch einfach diesen Wandel aufnehmen und es schaffen, da auch Chancengerechtigkeit zu gestalten, egal um welche Identitäten es geht oder mit welchem Background die verschiedenen Menschen an das Filmset kommen oder in den Bereich des Filmemachens. Das ist ein Gewinn für uns alle und das ist einfach eine extrem wichtige Facette, die uns in unserer Gesellschaft bereichert.
Prima, dann wann geht's los mit eurer Podcast-Reihe? Wann ist die zu hören? Zu welchen Daten? Macht mal Werbung.
Werbung. Die Podcast-Reihe ist zu hören am 26.09. 2024. Da geht es los mit der ersten Folge und ab dann erscheint sie wöchentlich genau zu diesem Thema neue Stimmen im deutschen Film. Also wo gibt es die zu hören? Stimmt, sorry. Ja, mach. Ja.
Genau, also wer den Thrill haben will, jede Woche diesen Cliffhanger zu spüren, der kann sich einmal die Woche eine Folge anhören ab Ende September oder kann dann Ende Oktober, genau, oder kann dann Ende Oktober sich alles auf einmal geben. Und ja, man kann den Podcast natürlich bei uns auf der Webseite indiefilmtalk.de finden und auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt, überall, wo ihr eure Podcasts hört, da findet ihr auch diesen Podcast und diese Sonderreihe.
Ja, prima. Dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch bei euch. Danke.
Danke für die Möglichkeit. Vielen Dank.
Das war mein Gespräch mit Eugene Jahr und Susanne Braun vom Indie Film Talk, der als Kooperationspartner der DFF-Ausstellung Neue Stimmen, deutsches Kino seit 2000, eine Podcast-Reihe zum deutschen Kino der vergangenen 20 Jahre produziert hat. Das deutsche Kino der vergangenen 20 Jahre ist nämlich ganz schön divers und queer, was man in der DFF-Ausstellung erfahren und im Kino des DFF in der begleitenden Filmreihe erleben kann. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.